Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verhört. Heute spreche ich mit Celine Wagner. Sie ist Steuerberaterin, Gründerin der Happy Steuerberatung und Mitgründerin von AvaDoc. Wir sprechen heute darüber, warum sie schon früh wusste, dass sie Steuerberaterin werden will, was Glückseligkeit für sie mit Steuerberatung zu tun hat und weshalb sie kurz nach der Kanzleigründung direkt noch ein Softwareunternehmen gegründet hat. Freut euch auf ein Gespräch über Unternehmertum, über Ehrgeiz, über Verfahrensdokumentation und die Frage, wie viel Mut junge Steuerberaterinnen und Steuerberater heute brauchen. Mein Name ist Florian D. Weber, ich bin Moderator und Host hier bei Verhört und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß im Gespräch mit Celine Wagner.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Ich habe die Speicherkarte jetzt auch formatiert. Wir können jetzt hier 22 Stunden, glaube ich, aufzeichnen, wenn ich das richtig sehe. Ich habe auch meine Brille nicht auf, das heißt, ich sehe es auch nicht richtig, aber es ist irgendwas mit einer 2 am Ende auf jeden Fall. Und wir können hier so lange aufzeichnen, jetzt, das wird nicht nochmal passieren. Ja, herzlich willkommen, Celine Wagner, zum zweiten Mal. Wir sprechen uns zum zweiten Mal. Das hat beim ersten Mal eigentlich gut funktioniert. So, wir hatten ein sehr gutes Gespräch, wie ich finde. Und dann hatte ich jetzt letzte Woche die ganz unangenehme Aufgabe, dir mitzuteilen, dass die Aufnahme nicht gespeichert wurde und dass wir uns vielleicht nochmal treffen müssten. Und da sind wir jetzt. Ich freue mich, dass du nochmal da bist.
Ja, hello again, lieber Flo. Ich spreche ja so gerne mit dir, von daher ist das gar kein Problem für mich.
Ich bin nicht sicher, ob ich da so einen sarkastischen Unterton jetzt schon raushöre.
Nein.
Einmal mit
Profis. Ich glaube, wir haben genug Themen, über die wir sprechen können.
Ja, und du hast mich ja auch im Nachgang zu unserem letzten Gespräch auf ein Thema aufmerksam gemacht, damit steige ich gleich ein. Vorher will ich aber auch nochmal sagen, das ist schon erstaunlich. Es hat 2,5 Jahre oder fast mehr, glaube ich sogar schon, die dieser Podcast läuft, ist das nicht ein einziges Mal passiert, dass ich quasi vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken oder am Ende zu speichern oder so. Und jetzt ausgerechnet.
Ja, genau dann passiert's, ne? Ja.
Ich freue mich trotzdem, dass wir nochmal sprechen und du hast ja, ich habe es gerade schon gesagt, du hast mich dann auf ein Thema aufmerksam gemacht, über das wir gar nicht gesprochen haben. Und das ist so witzig, weil das eigentlich die erste Frage war, die ich auf meinem Zettel stehen hatte und ich sagte es ja auch ganz häufig, dass ich mich sehr schnell von Leitfäden löse und deshalb da gar kein Fan von bin. Aber es gibt mir jetzt die Möglichkeit, diese Frage noch zu stellen, denn, habe ich gerade schon gesagt, du heißt Celine Wagner. Und genau. Mach mal den Überflug kurz, du bist Steuerberaterin.
Genau. Ja. Ich bin Steuerberaterin
genau.
Seit 2024, war also Ende 23 im Examen, 24 dann bestanden und bestellt und habe dann nebenberuflich gegründet und seit dem 01.01.25 bin ich in eigener Kanzlei tätig, der Happy Steuerberatung, und habe dann nebenbei auch noch AvaDoc gegründet, zusammen mit meinem Steuerberaterkollegen Tobias Ritter. Da machen wir Verfahrensdokumentation mit KI-basierter Software.
Genau, und da jetzt hast du gerade den Namen deiner Kanzlei schon genannt. Also es buchstabiert sich HPY, Steuerberatung.
Genau.
Und genau. Wenn man so deinen Namen hört, Celine Wagner, ich muss ehrlich sagen, ich habe lange überlegt, wie kommt es dazu und dachte, ja, vielleicht hast du eine Kanzlei übernommen, aber man wird schlauer, wenn man dann mal auf deine Website schaut und es spricht sich ja auch nicht HPY, sondern spricht sich ja genau, wie du es gesagt hast, ein bisschen anders aus.
Ja, also Happy Steuerberatung oder Happy Steuerberatung, also Happy ist auch okay, eigentlich Happy, kommt aus einem Insider. Zum einen wollte ich nicht einfach Steuerkanzlei Wagner heißen, das wäre irgendwie langweilig gewesen. Hat jetzt wenig Wiedererkennungswert, ehrlich gesagt. Und HPY oder Happy kommt aus einem Insider zwischen mir und meinem Freund, weil wir angefangen haben, mit Autokennzeichen Witze zu machen. Mhm. Und dann ging es halt darum, dass ich ein neues Autokennzeichen brauchte und so ist halt Happy entstanden. Und dann brauchte ich ganz schnell eine Domain für meine Dativ-Lizenz damals und dachte so, ja, okay, ich brauche irgendwas Cooles, irgendwas mit Wiedererkennungswert, irgendwas mit, ich sag mal, Markenfähigkeit. Und habe dann ganz schnell halt einfach Happy genommen und dann war es die Happy Steuerberatung oder Happy Steuern damals noch, was sich dann zur Happy Steuerberatung entwickelt hat. Und dann habe ich auch tatsächlich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wofür meine Kanzlei stehen soll und wofür meine eigenen Werte stehen und wie meine Arbeit sein soll. Und da war dieser Begriff Happy oder Happiness oder auf Deutsch Glückseligkeit immer so ein Thema. Und letztendlich hat sich dann herausgestellt, nach Kanzleigründung tatsächlich auch, dass Happiness oder Glückseligkeit der Kernwert meiner Arbeit ist oder meines Tuns, dass ich immer glückselig sein möchte in dem, was ich tue oder in meiner Arbeit. Und man kann nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen total aufgedreht sein, aber ich bin immer zufrieden mit dem, was ich tue und ich bin immer bei mir selbst und ich habe immer so einen gewissen Zustand von Glückseligkeit. Genau, und daher kommt die Happy Steuerberatung oder daher identifiziere ich mich sehr mit dem Namen.
Jetzt werden alle, die sich erstens auch mal mit Autokennzeichen beschäftigt haben oder die gerade überlegen, naja, Moment mal, wo kann man denn Happy, also HPY als Kennzeichen machen, auch schon wissen, wo der Sitz deiner Kanzlei ist? Das hast du damit auch schon verraten. Und wir kennen zumindest
Genau.
große Teile deines Autokennzeichens schon. Ich weiß nicht, wo einem das nutzen könnte, aber vielleicht, ja.
Ist jetzt auch, also ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Also den Rest brauche ich jetzt zwar auch nicht erzählen, aber genau, mein Kennzeichen ist Hannover PY.
Ja. Hey, ich finde es einen ganz interessanten Ansatz zu sagen, hey, egal was ich mache, ich möchte immer diese Glückseligkeit oder diese Happiness in meiner Arbeit haben. Und ich kann ja da mal die Klischee-Schublade aufmachen. Ich behaupte, die meisten Menschen empfinden ganz viel, aber keine Glückseligkeit, wenn es ums Thema Steuern geht. Steuerberaterin, Steuerberater mal ausgenommen oder die, die in diesem Bereich irgendwie im weitesten Sinne arbeiten, aber den allermeisten Menschen geht es da nicht so. Wieso ist das ein Thema, wo du sagst, jo, da glaube ich, kann ich genau das finden?
Ich habe ganz früh angefangen, in meiner Schullaufbahn mich damit zu beschäftigen, was ich eigentlich später machen möchte nach meinem Abitur, womit ich später mein Geld verdienen möchte. Und habe dann auch früh festgestellt, dass ich gut mit Zahlen kann. Also ich war schon immer gut in Mathe, fand halt aber auch das recht spannend, sich mit Gesetzestexten zu beschäftigen, also in diese rechtliche Ebene auch reinzugehen. Und auch zusätzlich noch irgendwie den Kontakt zu Menschen zu haben, aber nicht nur Kontakt mit Menschen zu haben. Also irgendwie was Soziales zu machen, also was Soziales zu machen klingt doof, sozialen Kontakt zu haben, und halt aber auch was mit Zahlen und auch was rechtlich Herausforderndes irgendwie zu machen. Und da war Steuerberatung relativ früh als Thema irgendwie für mich etwas Greifbares. Ja, und so bin ich zum Thema Steuern gekommen.
Kannst du das so ein bisschen eingrenzen, was relativ früh heißt? Du hast gerade gesagt, irgendwie schon in der Schule, also offensichtlich vor diesem Abitur schon. Und vielleicht gebe ich dir die Anschlussfrage auch gleich mit. Weißt du noch, woher das kam? Weil ehrlicherweise, wenn ich so auf meine Schulzeit zurückgucke, wüsste ich nicht, also wirklich gar nicht, und ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium, wüsste ich nicht, wo Steuern mal eine explizite Rolle gespielt haben, dass man sich damit mal beschäftigt.
Also im Unterricht hatten wir es auch nicht, könnte ich mich nicht dran erinnern. Also ich weiß nicht, ob wir es in Politik, Wirtschaft irgendwie mal
Ja,
hatten,
kann ich auch nicht ganz ausschließen,
Steuerrecht.
ja.
Irgendwie sowas haben wir da, glaube ich, mal gemacht. Zumindest so Steuersystem oder so ganz grob. Bei mir kommt es eher daher, also meine Eltern haben selber ein Geschäft, ein kleines Unternehmen. Und tatsächlich, also es gibt zwei Geschichten, wie ich auf das Thema aufmerksam geworden bin. Zum einen, also die offizielle Geschichte, die ich in meinen Bewerbungsgesprächen erzählt habe, war, dass mein Papa über die Buchhaltung gemacht hat oder vorbereitet hat für den Steuerberater und hat das Kassenbuch geschrieben und hat die Belege zusammensortiert. Und das fand ich schon immer irgendwie spannend, weil es ja irgendwas mit Zahlen war und mein Vater fand es immer ganz doof. Wie du gesagt hast, die meisten finden alles, was mit Zahlen und Buchhaltung und Papierkram zusammenhängt, irgendwie doof. Aber mich hat es halt gereizt, was danach passiert und was mit diesen Unterlagen passiert. Und mein Vater hat mir dann erklärt, ja, der Steuerberater guckt sich das dann an, der schickt uns dann unsere Auswertung und der sagt uns dann, was wir an Steuern zahlen müssen. Und deswegen habe ich mich halt damit dann näher beschäftigt, habe dann auch Girls' Day damals sogar noch gemacht. Das muss irgendwie in der 8., 9. Klasse irgendwie so gewesen sein. Dann ein Schülerpraktikum bei einer anderen Kanzlei noch, dann einen Ferienjob und habe dann halt gesagt, okay, das Ziel wird irgendwie mal das Steuerberaterexamen sein, weil ich wusste, ich will halt nicht irgendwie nur Mitarbeiterin sein, sondern ich will halt schon auch irgendwie mein eigenes Unternehmen irgendwann mal haben.
Das war dir damals schon
Und
klar.
ja,
Okay, wow.
weil ich schon immer irgendwie meinen eigenen Kopf hatte und immer so meine eigene Meinung hatte. Genau, und dann war halt klar, ich muss halt irgendwie ins Steuerberaterexamen und das halt möglichst schnell. Also muss ich halt auch studieren. Also eigentlich wollte ich in die Ausbildung und wollte arbeiten und wollte was tun, aber nur über die Ausbildung braucht man ja 10 Jahre Berufserfahrung damals noch. Inzwischen sind es ja, glaube ich, nur noch 8 Jahre. Und da habe ich gesagt, okay, da muss ich studieren, damit ich früher ins Steuerberaterexamen komme. Und deswegen habe ich dann studiert und Ausbildung gleichzeitig gemacht und genau, bin dann ins Steuerberaterexamen gegangen. Und die eigentliche Geschichte, die
Genau.
fängt ein bisschen. Du lachst, weil du dich schon kennst.
Ich lache vor allem, weil du es wieder so schön unterteilt hast in die offizielle und die nicht offizielle Version. Und ich finde, das amüsiert
Ja,
mich durchaus.
hat ja auch einfach den Grund, weil ich ja, also ich mag nicht gern lügen, aber ich mag auch nicht, also in dem Bewerbungsgespräch damals fand ich die Story auch nicht ganz so angebracht. Tatsächlich, weshalb ich mich damals dann auch für den Papierkram meines Vaters interessiert hatte, war, weil meine Mutter im besagten Laden eine Kundin hatte, die ich eben von ihrem äußeren Auftritt sehr beeindruckend fand. Die hatte gewisse Markenklamotten, ein tolles Auto, ein teures Auto, mit dem sie gekommen ist. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich möchte das auch irgendwann mal. Und dann sagte meine Mutter nicht, also, und die Frau war Frau von einem Steuerberater oder ist Frau von einem Steuerberater. Da hat meine Mutter nicht gesagt, Celine, du musst dir einen Steuerberater als Ehemann suchen, sondern meine Mutter hat gesagt, Celine, dann musst du Steuerberaterin werden, dann kannst du dir das auch leisten. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und fand es tatsächlich auch ganz spannend.
Also dann könnte man so sagen, irgendwie scheint Geld ja ein Treiber zu sein oder vielleicht gar nicht Geld im ersten Schritt, aber zumindest so das, was dann damit kommt, also ein gewisser Status, meinetwegen ein Auto, gewisse Klamotten und so weiter. Ist das nach wie vor ein Treiber für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also die Ambition, irgendwie ein Unternehmen zu gründen oder selbstständig zu sein oder auch Steuerberaterin zu werden, oder auch mit dem Ehrgeiz oder mit dem Tempo, in dem ich das gemacht habe, kommt ja nicht, also natürlich auch, weil ich irgendwie was zu tun brauchte, aber man will ja auch irgendwann Erfolge erzielen. Und Erfolg misst sich für mich halt auch dadurch, dass ich mir gewisse Dinge leisten kann. Damals war es viel Markenklamotten, auch ein teures Auto. Das teure Auto habe ich inzwischen abgegeben, fahre ein normales Auto. Und von dem Geld leiste ich mir vielleicht lieber einen Urlaub oder so. Also die Verwendungszwecke verändern sich, aber der Anspruch ist trotzdem noch irgendwo da.
Ja.
Ja.
Also ich möchte das auch überhaupt nicht werten, weil das ist ja ein total fairer Antreiber und ganz offensichtlich ist
Ja.
ja am Ende auch total egal, welchen Antreiber du für dich hast, wenn er dazu führt, dass du dein Ziel erreichst. Aber du hast gerade diese Tür selber schon so ein bisschen geöffnet, weil du gesagt hast, deine Mutter hat dir nicht empfohlen, such dir einfach einen Steuerberater oder einen Profifußballer oder so, sondern sie hat gesagt, dann musst du Steuerberaterin werden. Glaubst du, das kommt auch daher, dass deine Eltern selber Unternehmer, Unternehmerinnen waren, dass du einfach das schon von ganz früh mitbekommen hast, dass eben genau das offensichtlich ein Schlüssel ist. Jetzt können wir ja auch nochmal vielleicht dazu sagen, du bist ja sehr jung noch, also du bist jetzt ja nicht 37 und hast eben diese endlos lange Berufserfahrung und dann irgendwann gesagt, ich möchte mal das Steuerberaterexamen machen, sondern dein Weg hat ja sehr schnell in der Selbstständigkeit geführt und dein Weg ist ja schon sehr gezeichnet von, wie du es gerade gesagt hast, das eine große Ziel ist das Steuerberaterexamen. Und da ging es ja sehr, sehr schnell hin bis zum 01.01.2025. Und dann ja auch relativ schnell in der eigenen Kanzlei.
Ja, also ich glaube schon, dass das was mit meinen Eltern auch zu tun hat. Die mussten auch sehr früh in ihrem Leben auf eigenen Beinen stehen. Also meine Eltern sind tatsächlich ausgewandert aus ihrem Heimatland. Die kommen aus Rumänien und sind halt ohne Hab und Gut nach Deutschland gekommen und haben sich hier eben ihr eigenes Leben aufgebaut. Und das hat natürlich mich schon auch geprägt zu sehen, dass sie sich ihr Leben halt alleine aufgebaut haben und sich auch auf niemanden verlassen konnten. Und ich glaube schon, dass ich das in gewisser Weise auch mitgenommen habe, ja.
Dann hast du ja deine Ziele erreicht jetzt, wenn zumindest die beiden, die du genannt hast, Steuerberaterexamen und eine eigene Kanzlei. Wie gehst du mit sowas um? Kommt da dann direkt das nächste und das nächste und das nächste? Und was ist das nächste?
Ja, das nächste ist ja jetzt, glaube ich, dann AVADOC, würde ich sagen.
Ja,
Also kam
okay.
ja dann relativ schnell nach. Also zum 1.1. die Kanzlei gegründet. Also eigentlich Ende Februar 24 zum Steuerberater, zur Steuerberaterin bestellt. 1.1.25 die Kanzlei gegründet. Und im Juni 25 haben wir dann AVADOC gegründet, beziehungsweise die Firma dahinter gegründet. Ja, das nächste. Also im Moment keine aktuellen Pläne. Die zwei Unternehmen zu führen, ist schon Aufgabe für sich. Und auch beide Unternehmen sind ja in ihrer Gründungsphase. Also die Kanzlei ist ja auch am Wachsen. Also tatsächlich fängt Mittwoch meine erste Mitarbeiterin
Ach
an,
wow, am 15. April, gell?
beziehungsweise meine zweite erste Mitarbeiterin, also die erste musste ich wieder gehen lassen, weil es einfach nicht gepasst hat. Jetzt fängt meine zweite erste Mitarbeiterin an in der Kanzlei, also da wachsen wir auch. Und auch bei AVADOC werden wir weiter wachsen mit zunehmenden Userzahlen und so weiter. Und dann wird da eben die Struktur auch nach und nach wachsen. Und ich glaube, das sind zwei Herausforderungen für sich, die gemeistert werden müssen. Also das nächste kommt bestimmt, keine Sorge.
Ich fürchte, ich mache mir da keine Sorge. Ich habe schon die Ahnung, dass es tatsächlich genauso sein wird. Und wir können jetzt genau zwei Wege gehen, weil es gibt so zwei Sachen, die du angesprochen hast, auf die ich beide gerne eingehen möchte. Das eine ist AVADOC und das andere ist so ein bisschen die Frage, wie besteht man denn als junge Steuerberaterin, die sich gerade selbstständig gemacht hat? Und da wirst du natürlich gleich merken, ist zumindest in meinem Kopf sehr verwoben, weil ich mich schon ein bisschen frage, Selin, ganz ehrlich, warum? Also warum zum Teufel gründest du eine Kanzlei und denkst dir dann 4 Monate später, ah, oh, nee, das reicht mir eigentlich ja gar nicht. Ich möchte gern noch ein Softwareunternehmen gründen. Also, warum? Also, weißt du, nach 4 Monaten, das ist ja nicht, dass die Kanzlei dann von selbst läuft und du da sagen kannst, ja gut, passt, jetzt habe ich dir eigentlich den Weg auch schon vorgegeben.
Also zur Kanzleigründung, um mal da anzufangen. Es war eigentlich so immer das große Ziel des Steuerberaterexamens. Und als ich im Steuerberaterexamen war, war ich ja gar nicht in der Kanzlei. Ich war da zu der Zeit in der Corporate-Welt, also war in der freien Wirtschaft, wie unsere Steuerberaterkollegen immer sagen. Also in einem Wirtschaftsunternehmen war da dann Syndikussteuerberaterin und hätte da ein sehr ruhiges Leben führen können. Habe dann nebenberuflich so ein bisschen gegründet, weil ich meine Eltern einfach in meine Betreuung holen wollte. Habe mir so eine Dativ-Gründerlizenz geholt. Die Dativ macht es einem da sehr attraktiv. Kann man ich glaube, für 50 € oder so im Monat, kann man schon so eine Dativ-Gründerlizenz sich zulegen. Und habe dann einfach mal so ein bisschen hier und da kleine Mandate rangeholt und das so nebenberuflich gemacht. Und habe dann relativ viel positives Feedback von meinen neuen Mandanten bekommen und habe halt so eine Form von Anerkennung gespürt, die ich aus meiner Corporate-Welt in der Form gar nicht kannte. Und das hat mir halt ein Gefühl von Bestätigung und Anerkennung gegeben. Und hat mich auch daran erinnert, weshalb ich überhaupt dieses Ziel Steuerberaterin hatte. Und dann bin ich auch, wie gesagt, die Dativ macht sehr viel für Kanzleigründer, einfach um den Nachwuchs zu sichern und eben auch die Gründer zu unterstützen. Bin in so einem Gründernetzwerk gewesen und habe da mit ganz vielen Kanzleigründern immer wieder gesprochen, die gesagt haben, in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen, war das Beste, was sie je getan haben. und die Selbstständigkeit und die Eigenständigkeit, die sie da gewonnen haben, ist ein ganz anderes Level. Und habe dann mich auch entschieden, das eben auch zu machen und habe dann die Kanzlei gegründet.
Aber lass mich da nochmal,
Und
darf ich dich da nochmal kurz unterbrechen, weil das ist schon was, was mir so in meinem Umfeld auch begegnet. Und ich finde, da kannst du auch gefühlt jeden Podcast dieser Welt anmachen. Irgendwann wird genau das immer gesagt, also jeden Business-Podcast oder wo es sich irgendwie um Selbstständigkeit dreht. Und es wird natürlich immer gesagt, ah, ich hätte das früher machen sollen und ich hätte früher alles auf diese Karte setzen sollen und so weiter. Aber man gibt ja auch total viel auf. Du gibst dir beispielsweise auch eine ganze Menge Sicherheit auf, die du in diesem Corporate-Umfeld hast. Und ich finde, das ist natürlich immer retrospektiv total leicht zu sagen, wenn das erfolgreich war, hat, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Aber ist dir das nicht auch schwer gefallen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich setze jetzt alles auf diese eine Karte mit dem Wissen, das kann auch hochgehen?
Ja, voll. Also den ersten Gedanken hatte ich so Richtung April, Mai 24. Und da habe ich wirklich, also da war dieses Gründernetzwerk und das ganze Wochenende habe ich gegrübelt und gegrübelt und habe dann natürlich mit meinen Eltern viel darüber gesprochen, mit meinem Freund viel darüber gesprochen. Und dann haben wir gesagt, okay, ich verfolge das Ganze jetzt weiter und gucke, wie sich das halt nebenberuflich entwickelt. Und bewerte das dann Richtung Ende des Jahres neu. Also ich habe halt gesagt, ich werde nicht unterjährig neu gründen, sondern also hauptberuflich gründen, sondern wenn dann zum 1.1.25. Und je weiter wir in der Zeit vorangeschritten sind, desto mehr hat sich dieser Gedanke verfestigt und dieses positive Gefühl, wenn ich an die hauptberufliche Selbstständigkeit gedacht habe. Also wenn Ich weiß nicht, wie es dir geht bei deiner Selbstständigkeit, aber wenn ich an meine beiden Unternehmen denke, dann habe ich im Kopf oder das, was halt auch mein Kanzleinamen beschreibt, dieses Bauchgefühl von Glückseligkeit und dass es positiv konnotiert ist einfach. Das ist einfach da. Und je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich über meine Unternehmen nachdenke und das, was ich mit meinen Unternehmen erreichen möchte, desto mehr verstärkt sich auch dieses Gefühl. Also ich habe mal in einem Unternehmenspodcast gehört, den Satz, es fühlt sich an, wie sich zu verlieben. Also ein Unternehmen gründen fühlt sich an, wie sich verlieben. Dieses Bauchkribbeln, diese Unsicherheit, man kann es nicht richtig erklären, aber es fühlt sich einfach richtig an. Und ich finde, das beschreibt es tatsächlich ganz gut. Und das war halt so dann so dieser Anlass zu sagen, das ist das Richtige. Natürlich gebe ich Sicherheit auf, aber auf der anderen Seite als 26 jährige Person ohne Kinder, ohne Immobilien oder sonst irgendwas, habe ich ja auch noch nicht so viele Verpflichtungen. Im
Ja,
Zweifel gehe ich halt wieder zurück ins Anstellungsverhältnis.
das stimmt und auch das, finde ich, hört man total häufig und das stimmt so auf dieser rationalen Ebene, klar, würde ich von mir auch behaupten, wohin soll ich fallen, weißt du, na klar, das ist schon so und trotzdem, und da kann ich dir heute Brief und Siegel drauf geben, wir zeichnen auf, 13. April 2026 und der Sommer kommt und der Sommer ist bei mir traditionell ganz katastrophal schlecht. So, was Umsatz angeht. Und Jahr für Jahr, auch jetzt im vierten oder fünften Jahr, weiß ich gar nicht ganz genau, sind es die gleichen Themen, die mich da beschäftigen. Ja, scheiße, was mache ich, wenn dann das trotzdem gar nichts kommt? Was mache ich, wenn es im Herbst nicht wieder noch besser weitergeht? Und da kann ich sogar in mein Auftragsbuch reinschauen und da sehe ich, Alter, es ist ja schon viel gebucht für Herbst auch und trotzdem werde ich nervös. Also vielleicht ist das mit dem Verliebtsein, finde ich, einen wirklich schönen Vergleich, weil auch da gibt es ja diese Phase, wo du dich dann fragst, sind wir vielleicht hier mehr als verliebt? Reicht das vielleicht für eine Beziehung? Und plötzlich verändert sich aber der Blick auch und du guckst auch drauf, ja, vielleicht aber halt auch nicht. Also, was wäre, wenn? Was wäre, wenn alles schief geht und so weiter? Und das auszuschalten, finde ich wirklich schwer. Also, finde ich wirklich, wirklich schwer.
Ich glaube auch nicht, dass du das ausschalten kannst. Also ich glaube, das bleibt und das ist ja auch so ein bisschen der Reiz vom Unternehmerdasein. Also was heißt Reiz? Also das ist ja das Besondere am Unternehmerdasein. Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die auch selbstständig ist und da haben wir darüber gesprochen, dass man niemals ankommen wird. Also dieses Gefühl von Ankommen, was man vielleicht in einem Job hat, wenn die Probezeit rum ist und sich so eine Routine etabliert oder so, das gibt es ja als Unternehmer nicht. Zumindest glaube ich noch nicht daran, dass es das gibt, weil du immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert wirst und immer wieder etwas Neues erreichen möchtest. Also selbst wenn das Ziel irgendwo zu sehen ist, wenn ich so bei 80% des Ziels bin, lege ich noch einen drauf. Also ich komme nie an die 100%, weil sich die 100% immer wieder verschieben. Und das, glaube ich, ist halt mit allem im Unternehmerdasein. Da ist halt immer so ein Restrisiko. Natürlich könnte es morgen alles vorbei sein. Dann wird sich schon irgendwas ergeben,
Ja,
glaube ich.
den Glauben habe ich mittlerweile auch total. Also das habe ich, da gehe ich auch ganz fest davon aus, dass sich dann schon irgendwas ergeben wird und dass du die Zukunft sowieso nicht so genau planen kannst. Und was natürlich dabei schon auch deutlich wird, und das finde ich eben auch einen schönen Aspekt, ich glaube, da kannst du auch noch so ein großes Unternehmen haben und du kannst das auch, das habe ich in meiner Zeit als Unternehmensberater auch oft erlebt, du kannst es auch in die Hände der nächsten Generation geben oder verkaufen. Du bleibst natürlich ganz, ganz anders verhaftet damit, als wenn du, ohne das abwerten zu meinen, einfach nur in einem Anstellungsverhältnis bist. Natürlich machst du den Job vielleicht auch gerne und natürlich liegt dir auch total viel am Unternehmen, aber ich behaupte schon, dass man dann noch mal ein bisschen anders verhaftet ist damit, wenn man, wenn das das eigene Ding ist und man ja viel auch opfert dafür. Also brauche ich dir
Ja.
ja auch nicht zu erzählen. Das ist ja schon auch nicht immer der einfachste Weg, den man da geht.
Absolut, absolut. Gebe ich dir komplett recht, ja.
Und dann springen wir aber nochmal genau darauf. Okay, das heißt, total verstanden. Dir ist es wichtig, so dein eigenes Ding zu machen. Und dann hast du die Kanzlei gegründet. Aber was mir dann echt noch nicht klar wird, ist, warum dann AvaDoc? Also klar, irgendwie schon verstanden, das ist auch aus einer, in Anführungszeichen, günstigen Situation heraus entstanden. Aber der vernünftige Gedanke, der wäre doch auf jeden Fall gewesen, zu sagen, hey, ich sehe total, dass viele Kanzleien das gleiche Thema haben. Verfahrensdokumentation, können wir auch gleich ja nochmal drüber sprechen. Ich sehe total, dass viele Kanzleien dieses Thema haben, aber ey, ich habe gerade vor 4 Monaten erst gegründet. Ich muss erst mal gucken, dass ich meinen Mandantenstamm aufgebaut bekomme. Ich muss erst mal gucken, dass meine Kanzlei wächst. Ich muss erst mal gucken, dass ich meine Miete letztendlich bezahlen kann. Und Celine sitzt dabei da und sagt, nö, mach mal, leg los, auf geht's. Hau!
Also die Geschichte dahinter war, dass ich bei der Gründung dann eben mit Tobias quasi zusammengekommen bin. Tobias hat mich damals vor 10 Jahren inzwischen ausgebildet, weil also es ist halt die Ausbildungskanzlei, wo ich damals gelernt habe. Wir sind dann wieder in Kontakt gekommen und er hat gesagt, Celine, ich will eigentlich weniger arbeiten, du suchst doch sicher Arbeit. Arbeite doch für mich als Freelancerin. Und da habe ich gesagt, ja klar, sehr gut, weil ich halt auch wusste, dass ich von ihm unfassbar viel lernen kann, einfach was Prozesse und so auch angeht, weil er ja schon immer eine sehr digital aufgestellte Kanzlei war und einfache Prozesse schon immer hatte. Und habe gesagt, ja, da können wir auf jeden Fall von profitieren. Und dann haben wir Anfang des Jahres sehr eng schon immer zusammengearbeitet. Und ich hatte dann diese Idee mit der Verfahrensdokumentation, beziehungsweise auch da die Dativ-Gründernetzwerke, die einen halt immer so ein bisschen in die Richtung treiben, seine Geschäftsmodelle richtig aufzustellen, die halt auch von Anfang an gesagt haben, geht in die Prozessberatung, geht in die Verfahrensdokumentation, damit könnt ihr Geld verdienen, sucht euch da eine Softwarelösung. Also bin ich hin und habe mir eine Softwarelösung gesucht und fand sie halt alle, ehrlich gesagt, für meine Prozesse nicht gut. Und halt auch einfach umständlich und habe halt parallel auch angefangen, mich mit ChatGPT zu beschäftigen, mit diesen Language Models, also Prompts zu schreiben, Custom GPTs zu schreiben und so, also mich da halt so mit zu beschäftigen eben. Und da kam halt die Idee, okay, Verfahrensdokumentation ist ja irgendwie nur Text. Setzen wir uns, also eigentlich müsste man doch mit KI perfekt Texte generieren können. Und habe halt damals dann angefangen, meinen ersten Custom GPT für die Verfahrensdokumentation für AvaDoc damals aufzusetzen. Und dann daraus ist eben der erste Prototyp entstanden, den ich dann auch eben Tobias gezeigt hatte, der parallel auch eine Software für Verfahrensdokumentation im Einsatz hatte, um halt so die akuten Fälle irgendwie zu handeln. Aber jetzt ist darüber hinaus nicht großartig in die Prozessberatung eingestiegen, weil er das sowieso schon so in seiner Kanzlei gemacht hat, ohne Software. Und ich habe ihm das dann gezeigt und er sagte, das ist richtig gut und wir müssen das nehmen, um daraus ein Produkt zu bauen. Also wäre er an der Stelle nicht der Unternehmer gewesen, der gesagt hätte, Celine, damit können wir Geld verdienen, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also da war er quasi der Treiber an der Stelle, der gesagt hat, komm, wir tun uns zusammen und wir machen das gemeinsam. Alleine hätte ich das Kapital auch nicht aufbringen können. Brauchen wir, also ist auch einfach so. Und deswegen haben wir uns da zusammengetan und haben gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, wir müssen halt anfangen mit dem Thema, bevor alle anderen das auch können und bevor halt die Finanzverwaltung Druck macht. Also die macht im Moment noch nicht zu 100% Druck. Es kommt jetzt so langsam, merkt man. Aber es ist noch nicht ganz da. Und dann halt, wenn es soweit ist, dann haben wir halt die Software dafür und dann sind wir bereit.
Okay, damit beantwortest du so ein bisschen meine nächste Frage schon, weil, na klar, also wenn du ein erfolgreiches Startup gründen willst, dann tust du natürlich vor allen Dingen gut daran, ein Problem, das besteht, als Erster zu lösen oder als Erste. Und das wäre nämlich jetzt genau meine Frage gewesen. Dieses Thema Verfahrensdokumentation wabert schon eine ganze Weile, seit mittlerweile, glaube ich, fast 10 Jahren durch die Gegend. Wenn ich es nicht völlig
Ja.
falsch habe, ist es seit 2016. Und ehrlicherweise ist aber doch die Lösung, die die meisten Kanzleien fahren und die auch irgendwie noch tragfähig ist, genau die, dass man sagt, nee, das machen wir erstmal nicht oder das machen wir mal so nur so ganz nebenbei. Und wenn die Finanzverwaltung dann fragt, dann reichen wir es halt nach, so dann bauen wir das Ding noch schnell auf. Also seid ihr ja eigentlich in einem Thema, wo man sagen müsste, hey, völlig, nee, eben nicht völlig überflüssig, aber wo man sagt, bah, das kauft doch gerade noch keiner. Aber du hast das gerade schon so ein bisschen beantwortet, weil natürlich der Gedanke total richtig ist. Ich muss natürlich dieses Problem lösen, bevor sich alle drauf stürzen irgendwann. Das ist total klar.
Genau, das ist das eine. Dann kommt hinzu, dass die Betriebsprüfungsordnung deutlich verschärft wurde ab Veranlagungszeitraum 2025. Bedeutet, dass jede Prüfungsanordnung quasi ein Verwaltungsakt ist, der hinterher auch sanktioniert werden kann. Das heißt, also eine Verfahrensdokumentation legst du halt nur vor einer Betriebsprüfung, wenn sie angefordert wird. Das ist jetzt nicht wie eine Steuererklärung, die du zu einer gewissen Frist abgeben musst. Theoretisch müsste aber jedes Unternehmen eins haben. Und ab dem Prüfungszeitraum 25 kann es halt sanktioniert werden, wenn du Prüfungsanordnungen nicht rechtzeitig beantwortest. Das heißt, da ist so ein bisschen mehr Druck auf der Zeitachse. Also das heißt, wenn die Anordnung kommt, Verfahrenslücke vorlegen, müssen Kanzleien schneller reagieren. Das ist das eine, weshalb ich glaube, dass sich da ein bisschen was ändern wird. Dann werden Prozesse immer digitaler. Wir haben jetzt die tolle E-Rechnung, hast du auch neulich einen Podcast zugemacht. Das heißt, wir sind einfach verpflichtet, digitale Prozesse vorzuhalten, Schnittstellen zu dokumentieren, so dass auch da sich immer mehr der Blickrichtung der Finanzverwaltung ändern wird. Und wir beobachten es tatsächlich in den Betriebsprüfungen, vor allem Niedersachsen, NRW, Schleswig-Holstein, Hamburg, also so, ich sag mal, der Nordwesten, dass es halt immer mehr kommt, dass es immer mehr angefordert wird.
Wenn du jetzt, also ja, verstanden, und klar, dann ist es natürlich super, eine Lösung schon im Einsatz zu haben oder anbieten zu können. Wenn du aber jetzt genau das annimmst, dann müsste man ja so auf die nächsten Jahre betrachtet fast davon ausgehen, dass AvaDoc sehr schnell wächst, möglicherweise und irgendwie auch im besten Fall. Und zeitgleich hast du aber ja noch die Kanzlei. Ist mir klar, ist sehr in die Zukunft gedacht, aber wie gehst du damit für dich um? Machst du dann einfach eine 80-Stunden-Woche oder was ist so die Idee?
Naja, also je mehr wir wachsen, desto mehr brauchen wir mit AvaDoc dann irgendwann auch Mitarbeiter und ein Backoffice und so weiter und so fort. Das wird sich, glaube ich, mit der Zeit dann fügen. Im Moment gibt es nur Tobias und mich. Wir machen Sales, Social Media, Backoffice, Prompts schreiben. Wir haben einen externen Softwareentwickler. Das ist das Einzige, was wir im Moment ausgelagert haben. Aber ansonsten machen wir da gerade alles. Und man muss auch dazu sagen, Steuerberater sind jetzt auch nicht die schnellsten Käufer, sodass wir tatsächlich ein skalierbares Wachstum, also ein langsames, aber skalierbares Wachstum haben, sodass wir da, glaube ich, das auch einfach für die Zukunft gut handeln können und auch merken, wenn wir da eben Unterstützung brauchen.
Wie jonglierst du das aktuell, das Wachstum deiner eigenen Kanzlei voranzutreiben? Du hast gerade schon gesagt, die erste Mitarbeiterin kommt am Mittwoch, 15. April. Das bedeutet, du hast Themen wie Onboarding, du hast Themen wie Einarbeitung. Das Ganze muss sich ja auch eingrooven. Also auf der einen Seite die Kanzlei und auf der anderen Seite AvaDoc, wo sich ja auch vieles eingrooven muss, wo ja auch immer mal wieder was anfällt. Steuerberater Expo, wo wir uns getroffen haben vor nicht allzu langer Zeit. Also diese ganzen Themen, wie jonglierst du das?
Spannende Frage. Das hat mich tatsächlich Ende letzten Jahres ganz schön aus der Bahn geworfen. Nach den letzten Messen, wir waren im Herbst, glaube ich, auf drei Messen letztes Jahr. Da ist natürlich super viel liegen geblieben in der Kanzlei und das war halt sehr viel auf einmal. Habe mich dann auch sehr viel auf AvaDoc konzentriert, auf die ganzen Messen, auf das Verkaufen, auf die Sales, auf die Weiterentwicklung und dadurch sind halt Kanzleithemen total liegen geblieben. Da habe ich mir dann zwischen den Jahren so ein bisschen Zeit genommen und mir halt überlegt, okay, wie kann ich das für die Zukunft besser machen, damit das nicht wieder passiert, damit ich nicht wieder so viel aufzuarbeiten habe und dass es halt stetig für beide Unternehmen funktioniert. Und habe mir dann halt überlegt, okay, du brauchst für deinen Umsatz, den du erreichen möchtest oder den du abarbeiten möchtest, Schrägstrich musst, so und so viele produktive Tage. Das heißt, du hast nur so und so viele Tage über für Termine, für auch Urlaub. Also ich habe dann auch gesagt, okay, dementsprechend müssen die Urlaubstage sich auch irgendwie danach richten, habe mir dann einen Kalender runtergeladen, habe gesagt, okay, im Quartal hast du ein bisschen mehr produktive Arbeit wegen mehr Umsatzsteuertermin. Habe mir dann halt wirklich Gedanken gemacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, okay, du kannst nur noch an 2 Tagen die Woche Termine haben. Das ist Montag und Donnerstag. Habe mir dann so ein Calendly oder Bookings, gibt es ja verschiedene Anbieter, eingerichtet, worüber man sich dann halt, meine Mandanten dann eben Termine buchen können, sodass das halt ein bisschen besser organisiert ist und ich halt mehr produktive Zeit habe, dadurch, dass ich halt Dienstag, Mittwoch und Freitag den Kalender frei habe und dann dort eben auch am Stück mal etwas abarbeiten kann und nicht immer zwischendurch irgendwie ein Termin ist, sondern halt, dass wirklich auch eine hochwertige, produktive Zeit ist. Das hat mir dieses Jahr sehr geholfen, mich da besser zu organisieren und halt auch strukturiert zu sagen, okay, jetzt ist hier Fulfillment-Zeit. Hier muss ich jetzt Aufträge abarbeiten, damit das eben auch seinen Weg geht, damit Mandanten auch nicht zu lange warten, damit sich meine To-Do-Liste auch nicht zu sehr füllt. Genau, und mit den Ava-Themen ist es so, da habe ich dann meistens irgendwie einen oder einen halben Tag in der Woche, wo ich halt Themen abarbeite. Das ist halt auch deutlich kleiner als die
Ja, klar.
Kanzlei, muss man auch ganz klar sagen. Oder jetzt mit den Messen. Wir waren jetzt im März auf 2 Messen und hatten dann jetzt noch die Deutner Days, die Online-Veranstaltung. Da haben wir natürlich im Nachgang immer ein bisschen mehr Kontext dann eben abzuarbeiten. Das merkt man schon. Aber da halte ich mir dann meistens immer noch so einen Tag oder einen halben Tag zusätzlich frei. Und dann klappt das eigentlich auch immer ganz gut.
In der Phase Ende letzten Jahres, die du gerade beschrieben hast, wo du gemerkt hast, boah, das, irgendwie ist es gerade zu viel und irgendwie kriege ich mich zumindest damals gerade nicht strukturiert und kriege das, also habe so viele Aufarbeitungsthemen und so weiter. Würdest du sagen, dass da Steuerberatung immer noch dein Happiness, dein Glückseligkeitsthema war? Oder hast du da mal gedacht, enough?
Das Problem war nicht die Arbeit in der Kanzlei, sondern dass alles, was drumherum noch lief, also das war tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich die erste Mitarbeiterin dann auch hatte, die ich halt parallel auch noch onboarden musste, was dann halt auch alles nicht so richtig funktioniert hat, weshalb ich dann ja auch 4 Wochen später dann auch gesagt habe, okay, reicht, das funktioniert nicht. Und das war dann tatsächlich genau der Punkt, wo ich gesagt habe, das funktioniert jetzt hier nicht mehr. Ich hatte Bauchschmerzen, in meine eigenen Mandantenbestände zu gucken, also in meine eigenen Buchhaltung zu gucken von meinen Mandanten, ins Büro zu kommen und wusste nicht, was mich erwartet, wo ich dann halt auch gesagt habe, das ist nicht der, das, so funktioniert das nicht. Wenn das nach 4 Wochen schon so aussieht, dann kommen wir hier nicht weiter. Und das war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, das tut mir leid, muss gehen. Und ich muss hier das Ganze wieder auf die Reihe kriegen, damit ich wieder bei mir bin, bei meinem Unternehmen, bei meiner Glückseligkeit.
Ja, Natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema, wo wir wahrscheinlich eine ganze Folge zu machen können, weil ich mir gerade vorstelle, wie ich so ein Gespräch führen würde. Und da hätte ich sicherlich Bauchschmerzen, in die Kanzlei zu kommen, so von dem, wie gearbeitet wird, aber ich hätte genauso Bauchschmerzen, dieses Gespräch zu führen und jemandem zu sagen, hey, das passt hier gerade nicht. Und insofern war das ja zumindest eine sehr, sehr gute Entscheidung, so wie du jetzt sprichst, zu sagen, hey, ich gehe einmal durch diesen ganz unangenehmen Prozess jetzt hier durch und führe eben dieses Gespräch. Aber dann habe ich vielleicht die Chance, dass es auch leichter wird. Oder bist du jemand, der sagt, nö, macht mir gar nichts aus, so ein Gespräch zu führen?
Das macht mir richtig viel aus. Das hat sehr, 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 sehr viel mit mir gemacht, weil du ja dann auch einfach die Person bist, die über den Lebenslauf entscheidet. Also das war mein größtes Problem an der Sache, zu sagen, okay, bei dieser Person entscheide ich jetzt darüber, dass in ihrem Lebenslauf stehen wird, 4 Wochen habe ich Steuerberatung. Und das ist halt, die Verantwortung wollte ich eigentlich nicht tragen. Das wollte ich ihr eigentlich nicht aufbürden, dieser Person. Und da musste ich dann halt aber auch sagen, ja, ich bin halt aber auch nicht die Wohlfahrt. Also letztendlich bin ich halt auch Unternehmerin und ich glaube, das ist der wichtigste Unterschied zwischen Führungskraft und Arbeitgeberin sein. Als Führungskraft musst du halt nur Personal führen, als Arbeitgeberin musst du halt auch wirtschaftlich sein. Und das war halt in dem Moment nicht mehr möglich, wirtschaftlich zu sein. Und da, also hätte ich mir das noch weiter angeguckt, dann weiß ich nicht, ob es die Kanzlei jetzt heute noch geben würde. Und deswegen musste ich da einfach meine Sympathiepunkte hinten anstellen oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber diesen People-Pleaser.
Genau. Ich
Genau.
finde die Art und Weise, wie du das gerade bezeichnet hast, fast schon bezeichnend, weil du gesagt hast, du trägst die Verantwortung dafür, dass diese Person, deine damalige Mitarbeiterin, dein damaliger Mitarbeiter, das jetzt im Lebenslauf stehen hat, 4 Wochen habe ich Steuerberatung und so weiter. Aber wenn ich da jetzt als Externer drauf gucke, würde ich sagen, streng genommen nicht. Streng genommen bist du nur diejenige, die dieses blöde Gespräch führen musste. Aber dazu führen ja ganz viele Dinge. Also dazu führt ja, ich weiß jetzt nicht, woran es lag und ich finde, wir müssen das auch überhaupt nicht vertiefen, aber dazu führen ja ganz, ganz viele Gründe. Arbeit, mit der man nicht zufrieden ist. Dass Charaktere vielleicht auch einfach nicht zusammenpassen und da kann keiner dann was dafür, dann ist man sich halt einfach nicht sympathisch. Und hängen bleibt aber, ich bin die Person, die jetzt da vielleicht im schlimmsten Fall ein Leben versaut. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Aber ich würde ja mit genau dem gleichen Gedanken dahin gehen. Das ist diese super rationale Betrachtungsweise, die man so rückwirkend an den Tag legen kann. Aber in dem Moment ist es natürlich trotzdem eine Riesenscheiße. Also.
Das macht ja auch keinen Spaß. Das ist
Nein,
ja auch
nein.
kein Gespräch, wo man denkt, ja geil, heute wieder 3 Leute entlassen oder was. Also
Hoffentlich denkt man das nicht. Ja, genau. Ja.
ja, das ist ja nichts, was man gerne
Ja.
macht. Also ich habe da sehr lange drüber, also was heißt sehr lange? Also letztendlich war ich 4 Wochen da. Ich habe darüber nachgedacht. Dann kam noch ein Punkt, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt musst du es halt durchziehen, jetzt ist halt vorbei. Und wie es halt immer so ist, wenn man diese Gespräche beginnt, dann kriegt man auch relativ schnell ein Gefühl dafür, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Und ich kann dir sagen, die Reaktion, die ich bekommen habe, war die richtige Entscheidung, also hat mir bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war. Und natürlich, also das hat mich, boah, also bestimmt noch 5, 6 Tage richtig niedergeschlagen. Da war mit mir nichts anzufangen. Ich hatte richtig schlechte Laune, war auch einfach geknickt. Also, weil das raubt dir ja so viel Energie, dieses Gespräch zu führen. Aber ich wusste, das ist jetzt einfach nur ein Tal und du wirst jetzt deine Energiereserven wieder auftanken, wirst wieder alles auf die Kette kriegen und dann wird das auch wieder gehen. Du wirst dich wahrscheinlich noch 2, 3 Mal aufregen, aber dann wird es wieder gehen und es hat auch funktioniert. Also ist wieder alles gut.
Sonst würden wir nicht sprechen und sonst würdest du wahrscheinlich nicht dastehen, dass du jetzt eben wieder darüber nachdenken kannst, auch eine neue Mitarbeiterin, einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Und für mich ergibt sich daraus so ein bisschen die Frage, weil du gerade den Take gemacht hast, das ist der wesentliche Unterschied zwischen Arbeitgeberin und Führungskraft. Glaubst du, wir bräuchten manchmal, vielleicht sogar branchenunabhängig, mehr von genau diesem Arbeitgeberinnengeist, von diesem Unternehmergeist, von dieser Art, auch wirtschaftlich zu denken?
Ja, ich glaube schon. Also zum Beispiel heute kam jetzt gerade die Schlagzeile, 1.000 Euro Bonus als Hier, was war das Energiekrisebonus, irgendwie dieser Inflationsausgleichsbonus, den die Regierung eben beschließen möchte. Ich kann mir jetzt vorstellen, jeder Arbeitnehmer sagt, ja geil, 1000 Euro steuerfrei. Jeder Arbeitgeber sagt, toll, wo sollen die 1000 Euro herkommen? Also das ist halt vielleicht, ja, es ist nett gedacht und super, dass man seinen Arbeitnehmern jetzt was steuerfrei geben kann, aber als Arbeitgeber denke ich mir, wo soll das Geld herkommen? Also da muss ich ja dann auch erstmal gucken, dass ich das eben in Umsatz auch erwirtschafte. Und ja, also ich glaube, es würde uns branchenübergreifend allen mal ein bisschen gut tun, wenn wir mal verstehen, dass dieses ganze Geld, was halt, also vor allem auch für Gehälter eben, auch ausgegeben wird, dass es halt auch irgendwo herkommen muss. Und auch also bei uns in der Steuerberaterbranche, also natürlich verdienen Steuerberater nicht schlecht, ne? Also brauche jetzt nicht jammern oder so. Aber dass eben ein Steuerfachangestellter, eine Steuerfachangestellte, die haben halt auch gewisse Umsatzziele, auch wenn ich sie nicht ausspreche, meiner Mitarbeiterin gegenüber, muss ich ja trotzdem gucken, dass sie sich irgendwie
Ja,
lohnt,
im besten Fall schon,
dass
ja.
irgendwie Sinn macht. Sonst, also ich brauche sie ja nicht durchfüttern, meine Mitarbeiter. Genau. Ja, ich glaube schon, dass es gut tun würde und dass, wenn man, ich sag mal, nur Führungskraft ist, dass man das, glaube ich, gar nicht so sehr auf dem Schirm hat.
Wie kommst du an neue Mandantinnen und Mandanten?
Am Anfang über die Steuerberaterkammer, also die Steuerberaterkammer Niedersachsen, auch sehr engagiert tatsächlich, hat eine Liste für Steuerkanzleien mit freien Kapazitäten. Da kann man sich eintragen lassen und alle anderen Kanzleien, die sagen, ich habe keine Kammers mehr, können auf diese Liste verweisen oder die Kammer selber verweist auf diese Liste. Da habe ich mich damals eintragen lassen, habe darüber auch gute Mandanten bekommen und dann übers Netzwerk. Also andere Kanzleien, die halt sagen, ich habe keine Kapazitäten mehr. Von Tobias habe ich Mandanten
Genau, hattest du
bekommen
gesagt, ja.
und genau, und von, also da habe ich natürlich die Freelancer-Arbeit bekommen, aber auch wenn er Anfragen bekommen hat, hat er die quasi an mich weitergeleitet, weil er selber auch keine Kapazitäten mehr hatte. Und darüber halt, wenn man sich halt mit anderen Steuerberatern austauscht, Steuerberaterinnen, dass man darüber halt in Austausch kommt. Und dann relativ zügig auch eben über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ich frage das aus einem Grund, weil du hast uns vorhin so ein bisschen Einblick gegeben, wie du das handhabst und hast gesagt, ich brauche produktive Zeit. Dienstag, Mittwoch und Freitag sind die produktiven Tage. Montag und Donnerstag hast du für Termine. Das heißt aber doch auch automatisch, dass deine Kanzlei zwangsläufig, so wie sie jetzt aufgestellt ist, und auch wenn du noch drei Leute anstellst, solange du die einzige Steuerberaterin bist, eine Obergrenze hat, ein Limit hat, weil du es einfach nicht mehr schaffst, oder?
An einem gewissen Punkt wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. An einem gewissen Punkt kannst du deine Arbeit dann nicht mehr eigenverantwortlich ausüben. Ja. Aber ich glaube, es ist auch okay. Also es gibt natürlich auch Kanzleien, die dann eben noch weiter expandieren und mit mehreren Niederlassungen arbeiten, sich vielleicht noch einen Partner
Genau,
mit
das wäre
rein, eine
ja.
Partnerin oder so. Das ist jetzt, also ich möchte natürlich niemals nie sagen. Ich habe gelernt, dass es nicht gut funktioniert, wenn man das sagt. Aber nach aktuellem Stand ist das was ich mir für mich persönlich nicht vorstellen kann, weil ich die Kanzlei gegründet habe, um mein eigenes Ding zu machen, um meine eigenen Entscheidungen zu treffen, meine eigenen Fehler zu machen, um dann, wenn ich Fehler entdecke, zu sagen, ja, Celine, bist selber schuld, hast du gemacht, und mich über niemanden anders aufregen möchte. Natürlich, wenn ich jetzt Mitarbeiter kriege, gut, da ist man natürlich auch in der Lage, Fehler der Mitarbeiter ausarbeiten zu müssen, aber Mitarbeiter, für die ich mich entschieden habe. Und niemand anders, die ich mittragen muss oder so. Von daher, ja, also für mich wird es dann wahrscheinlich irgendwann mal eine Grenze geben. Ja.
Ja, überrascht mich nicht. Zum einen, weil wir schon mal drüber gesprochen haben, und zum anderen, weil du das eingangs auch schon erwähnt hast, dass es dir ganz viel um diese Eigenverantwortung geht, um dieses eigene Handeln, um das Umsetzen eigener Ideen. Und ich finde, Celine, das zeigt sich ja auch, wenn über bei den Sachen, über die wir gesprochen haben, das Thema Verfahrensdokumentation irgendwie erkannt, irgendwie was draus gemacht und AvaDoc gegründet. Das Ziel gehabt, Steuerberaterin zu werden, mit dem relativ frühen Ziel, eine eigene Kanzlei zu gründen. Also einfach gemacht, Haken dran, Haken dran. Und was für mich da so sehr dahinter steckt, ist ein extrem hoher Antrieb sicherlich zum einen, und natürlich glaube ich auch, gibt da gerne nochmal einen Einblick, vermute ich sehr, sehr hoher Anspruch an dich selbst mit einer überschaubar hohen Fehlertoleranz, oder?
Ich würde mich tatsächlich nicht als perfektionistisch
Okay.
beschreiben, weil ich glaube, dass Perfektionismus tatsächlich hinderlich ist. Weil wenn du immer 100% irgendwie
Ja.
auf 100% alles gerade biegen möchtest, dann kommst du nicht zum Ende. Ja, aber eine gute Abschlussquote, würde ich sagen. Also glaube, das hatten wir letztes Mal auch so gesagt. Ich glaube, ich habe noch nie ein Ziel nicht erreicht.
Genau, das hast du gesagt.
Genau, also wenn ich mir ein Ziel ernsthaft vornehme, dann erreiche ich das auch. Weiß gar nicht, woran es genau liegt, aber ja, guter Ehrgeiz ist dabei. Habe es tatsächlich damals auch mit meiner Therapeutin im Steuerberaterexamen thematisiert. Ja, es ist einfach eine gewisse Antriebshaltung da, immer alles zu erreichen, alles zu schaffen. Habe aber auch gelernt, dass das irgendwann an seine Grenzen kommt und dass man sich nicht 20 Ziele gleichzeitig setzen sollte.
Ja, plus, aus meiner Sicht ergibt sich noch eine andere Grenze, weil doch auch die ganz große Gefahr besteht, dass du dich verbeißt, oder? Dass du zu verbissen an einem Ziel festhältst, das du irgendwann mal gesetzt hast und vielleicht gar nicht häufig genug korrigierst, in welche Richtung es geht. Also ein Ziel ist ja immer nur dann auch ein sinnvolles Ziel, wenn es noch zur beispielsweise aktuellen Lebenssituation passt. Und liegt da nicht eine große Gefahr darin, dass man sagt, ich möchte meine Ziele auch erreichen?
Absolut, absolut. Ich hatte früher schon das Ziel eben mit der eigenen Kanzlei zum Beispiel, und bin dann ja eben in die Wirtschaft gegangen. Und da war eigentlich mein Satz immer, den ich auch zu dem Zeitpunkt komplett ernst meinte: Ich will nicht zurück in die Beratung, weil ich Erfahrungen gemacht habe und gesagt habe: Okay, eigentlich möchte ich gar nicht zurück in die Beratung. Habe das auch nach dem Steuerberaterexamen direkt auch nochmal gesagt. Ich weiß noch, da saß ich mit Tobias beim Kaffee trinken und habe gesagt: Auf gar keinen Fall gehe ich zurück in die Beratung. Die Sicherheit möchte ich niemals aufgeben.
Look
Ich
at
mache mich
us now.
niemals selbstständig. Ich mache mich niemals selbstständig. Und ja, kurz danach saß ich halt eben mit meiner Datev-Kanzlei-Gründungsberaterin zusammen. Ja, also die Ziele verschieben sich natürlich und die verändern sich auch regelmäßig. Ich glaube, da ist halt wirklich ja ganz wichtig, dass man zwischendurch mal in sich hineinspürt und sich mal selber fragt: Was will ich eigentlich und was mache ich hier eigentlich gerade? Und ist das jetzt das Unternehmen, was ich führen möchte? Auch da, ich weiß, ich droppe die Date heute ganz häufig, aber
Das ist eine
auch
gute
da ganz am
Werbeplattform.
Ganz am Anfang von den Gründernetzwerken gab es eins, wo es halt sehr darum geht, sich selbst zu hinterfragen und seine eigenen Prozesse und seine eigenen Prioritäten. Und da gab es einen Spruch beziehungsweise ein Tool, was uns an die Hand gegeben wurde, sich drei Fragen zu stellen. Will ich das? Will ich das? Und will ich das? Also halt sich dreimal zu fragen, was man da eigentlich macht und ob man sich damit wirklich identifizieren kann. Und das sollte man, glaube ich, in egal welchem Unternehmen und auch in egal welchem Anstellungsverhältnis oder privaten Umfeld oder was auch immer, regelmäßig mal fragen, ob das das Richtige für einen
Ich kenne die
ist.
Methode, und vielleicht machen wir dafür nochmal Werbung, weil ich finde das ganz, ganz, ganz entscheidend, und ich mache das selber immer mal wieder, dass ich mir genau diese Fragen stelle, und im ersten Moment gebe ich immer so zumindest von mir jetzt einfach mal mit, kommst du dir natürlich total blöd vor, weil du das Gefühl hast, du beantwortest dreimal die gleiche Frage. Und interessanterweise komme ich häufig schon beim Will ich, also wo die Betonung auf dem Will liegt, komme ich schon zum Schluss, dass es was völlig anderes ist. Das wird mir da schon schon bewusst, als ob die Betonung auf dem das liegt, will ich das. Und ich kann das wirklich persönlich nur jedem wärmstens empfehlen, das immer mal zu machen. Und ob man dann am Ende Schlüsse draus zieht oder nicht, und das muss ja nie dazu führen, dass du deinen Job kündigst und auswanderst, aber das ist schon eine sehr, sehr schöne Methode, um sich genau diese Frage zu stellen. Und die bringt mich auch so ein bisschen zu meiner letzten Frage, Celine. Die geht nochmal so ein bisschen auf dieses Unternehmertum, weil ich glaube, das ist, weißt du, dieses, es geht letztendlich darum, lieber schnell zu scheitern und Dinge einfach auszuprobieren. Also auch so ein bisschen, was du gesagt hast, in Richtung lieber mal 80% und schon ausprobieren, anstatt Perfektionismus und so weiter. Also einfach schnell zu Erkenntnissen zu kommen. Glaubst du, das und so dieses ganze Thema unternehmerisches Denken, Unternehmertum ist was, was die Branche, die Steuerberatungsbranche noch mehr braucht?
Ja, voll. Also ich glaube, Steuerberater, wir sind ja irgendwie so ein bisschen darauf gepoolt, immer 100% zu erreichen, weil wir nun mal bei einer Steuererklärung ja auch immer 100% richtig machen müssen. Aber also egal welches Tool, egal welche Softwarebutze man sich anschaut, man geht ja nie mit 100% an den Markt. Und das ist ja das klassische Learning by Doing. Du wirst es schon irgendwann herausfinden, aber du musst es halt machen, damit du es herausfinden kannst. Also das, ich glaube schon, dass wenn Steuerberater da so ein bisschen unternehmerischer denken würden, hätten sie, glaube ich, ja, also vielleicht auch einfach mehr Spaß bei der Arbeit. Also wenn sie sich nicht so ewig so verbeißen würden, sondern auch einfach mal Dinge ausprobieren würden, neue Geschäftsfelder ausprobieren würden. Sie machen halt gefühlt immer dasselbe und das irgendwie seit 30, 40 Jahren. Ja, ich glaube, dann würde mehr Abwechslung in die Branche kommen, dann würden wir auch offener miteinander umgehen. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist alles so, das ist meine Kanzlei und was ich hier drin mache, das geht niemandem was an und ich fahre nach außen hin die Ellenbogen aus oder so. Ich glaube, da könnte es viel mehr Austausch geben und viel mehr Miteinander.
Ja. Glaubst du, du kannst einen Beitrag leisten, dass genau das entsteht?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, die Frage habe ich mir bisher noch nie gestellt. Ich gehe auch nicht mit dem Anspruch raus, jetzt irgendwie bleibenden Eindruck zu hinterlassen oder die Branche zu verändern. Das wäre irgendwie sehr hochgestochen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ich mit Avadoc schon irgendwie was verändert habe. Und letztendlich geht es darum, mit meiner Kanzlei, mit meinem Unternehmen für mich, meine zukünftigen Mitarbeitenden und für meine Mandanten was zu verändern. Und ja, ich glaube, wenn ich da einfach bei dem Fokus bleibe und meine Arbeit darauf ausrichte und vielleicht hin und wieder mal einen LinkedIn-Post dazu schreibe, ist es vielleicht auch schon ganz gut und schon was verändert. Also ich frage zum Beispiel in meinem Erstgespräch meine Mandanten, was sind eure Wechselmotive? Also was hat euch bei anderen Kanzleien nicht gefallen? Und dadurch fragst du ja automatisch, okay, was lief bei anderen Kanzleien nicht gut? Was kannst du selber besser machen? Und wie kannst du die Branche verändern? Oder auch das, was ich von Tobias gelernt habe, damals schon in meiner Ausbildung. Das war halt ganz viel, wo ich gesagt habe, okay, das sind gewisse Verhaltensmuster, die ich mitnehmen möchte, die ich eben in meiner Kanzlei auch so weiterleben möchte, wie zum Beispiel halt sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir mit den Existenzen der Mandanten arbeiten. Ja. Jeder Cent, den ich da bewege, hat irgendwelche Auswirkungen auf die Steuerlast meines Mandanten. Und das kann im Zweifel über deren Existenz entscheiden. Und das ist etwas, was ich in seiner Kanzlei zum Beispiel sehr stark mitgenommen habe und was ich so unter meinen Mitarbeitenden auch weitergeben möchte.
Ich bin total gespannt, wenn wir nochmal hier sprechen und du dann auch mit vielleicht einer oder vielleicht noch viel mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann gewachsen bist und wir da nochmal drauf schauen können. Allerletzte Frage, ich glaube, das sage ich jetzt zum fünften Mal in diesem Gespräch. Allerletzte Frage ist jetzt, da würde mich der Blick in die Glaskugel schauen. Nehmen wir mal ein Renteneintrittsalter von, sagen wir, das steigt nochmal ein bisschen auf jeden Fall, dann arbeitest du am Schreibtisch, also wird es sowieso nochmal ein bisschen länger sein, weil man diese Tätigkeit offensichtlich länger machen kann als vielleicht Dachdeckerin. Also nehmen wir ein Renteneintrittsalter an von 70. Du bist jetzt, ich runde jetzt nicht auf, ich hätte es fast der Einfachheit halber, weil ich eben nicht gut bin mit Zahlen, hätte ich jetzt fast aufgerundet, aber das machen wir mal nicht. Also du bist unter 30, sagen wir es mal so. Und Renteneintrittsalter 70. Wie viele von den 40 Jahren wirst du in der Steuerberatung deine Glückseligkeit finden, deine Happiness finden?
Boah, ganz ehrlich, nach aktuellem Stand würde ich sagen, ich mache das bis zum Ende, weil ich glaube, dass ich mich tatsächlich sonst langweilen würde. Und ich mache das ja auch gerne. Ich glaube aber nicht, dass es das Einzige sein wird. Also ich glaube, dass also es ist ja auch jetzt schon so, dass ich mit Avadoc
Ja,
eben schon
genau.
so einen kleinen Side-Hustle habe. Und in meiner Vorstellung werden auch mehrere Side-Hustles noch dazukommen. Ich weiß noch nicht was, aber da wird bestimmt noch das ein oder andere irgendwie dazukommen und die Kanzlei wird einen kleineren Anteil einnehmen. Aber das Schöne an Steuerberatung ist ja auch, dass wir in Deutschland leben und Steuerberatung uns immer heilig sein wird und dass es halt auch einfach ein sehr stabiles Einkommen sein wird.
Ja.
Das ist halt einfach ein Stückchen Sicherheit, was ich, glaube ich, niemals dann. Also tatsächlich in der Selbstständigkeit ein bisschen Sicherheit,
Ja.
was ich nach aktuellem Stand, glaube ich, niemals aufgeben würde.
Ja. Und interessanterweise schließt sich doch da wieder der Kreis ein bisschen, weil dann sind wir bei genau dem, was vor ein paar Jahren noch eine totale Unsicherheit war. Also wo du noch genau der, was heißt vor ein paar Jahren? Wir sprechen am Ende von ein bisschen mehr als einem Jahr. Genau, wo genau dieser Teil noch das ganz große Risiko war, den du jetzt schon nach einem Vierteljahren so ein bisschen als den sicheren Hafen wahrnimmst. Und das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, wie schnell das doch manchmal auch gehen kann.
Ja, also wenn du halt so ein bisschen Routine bekommst, dann merkst du ja auch ganz schnell, wie du sowas hochskalieren kannst oder runterskalieren kannst. Also durch ein paar Hebel könnte ich wahrscheinlich auf einen Schlag irgendwie 10, 15 neue Mandanten
Ja.
annehmen, wenn ich mich einfach zum Beispiel wieder auf diese Liste setzen
Ja.
würde und könnte rasant wachsen. Kann aber auch, indem ich mein Erstgespräch einfach teurer mache, das Wachstum auch einfach wieder runterdrücken. Also das kannst du ja ganz einfach skalieren oder kannst halt Mandate wieder abgeben und kannst halt sagen, okay, Kanzlei wird kleiner. Das sind halt aber auch gewisse Sachen, die du nur machen kannst, wenn du alleine bist.
Ja,
Wenn
genau.
du nicht noch irgendeinen Partner in der Kanzlei hast, die du dann halt eben alleine entscheiden kannst.
Selin, ultra spannendes Gespräch. Ich bin auch total gespannt, dich auf den nächsten Messen oder auch hier im Podcast wieder zu treffen und mit dir immer mal wieder auch drauf zu schauen, wie es weitergegangen ist. Und spätestens, wenn der nächste Side-Hustle entsteht, hoffe ich, dass ich es durch einen LinkedIn-Post ohnehin mitbekomme. Und spätestens
Auf
dann
jeden Fall.
sprechen wir, glaube ich, eh wieder.
Vielen Dank, Flo, dass ich dabei sein durfte. Zum
Zum
zweiten
zweiten
Mal.
Mal, ja, natürlich hängen wir es nochmal hin. Hier.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich danke dir, Selin. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.